Als ich Trauerrednerin wurde, habe ich mich erinnert, dass ich durch den Tod meiner besten Freundin, und jetzt habe ich auch auf meiner Homepage schön beschrieben, mich damals mit 38 einfach vor einer vollen Kirche hingestellt habe und da 3 Seiten, 4 Seiten herunter gelesen habe, war voll in einer sehr großen Traurigkeit. Und ich weiß, dass mir das damals sehr, sehr wichtig war, meine Beziehung oder die Beziehung von dem Menschen oder das Wesen von meiner Freundin damals, der ganzen Menge darzustellen,
zu teilen,
genau.
Heute habe ich einen sehr interessanten Gast. Da gibt es gar keine weibliche Form davon. Also einen weiblichen Gast, Barbara. Und Barbara macht etwas sehr Ungewöhnliches. Allerdings, ihr Umfeld oder das, was ihr Hintergrund ist, werden wir gleich erfahren, aber womit sie sich beschäftigt, damit sollten wir uns alle beschäftigen. Nämlich mit unserem Ende. Aber wenn ich Barbara so anschaue, das blühende Leben, es ist fast schwer, sich jetzt mit dem Tod zu beschäftigen, aber der Tod ist für dich ein wichtiger Inhalt. Kannst du dich ein bisschen selber vorstellen und mir dann sagen, wie kommst du zum Tod?
Ja, gerne. Vielen Dank, lieber Richard, für die Einladung und für das Interesse an meiner Arbeit. Also Beruf der Trauerrednerin, also das wird mir ja nicht über Nacht. Ja. Also das ist ja nicht, man wacht nicht auf in der Früh und ist Trauerrednerin. Das ist schon ein Prozess, der sich entwickelt hat, ich würde sagen, in den letzten 5 Jahren. Und konkret,
was hast du davor gemacht?
Ich war 30 Jahre lang in der Privatwirtschaft tätig. Ich war Angestellte. Ich habe die letzten 23 Jahre einen Verein für Allgemeinmedizin administrativ geleitet und war im Bereich Fortbildung und Weiterbildung tätig. Ein Bürohengst. Also ich war im Admin-Bereich, ich war nie, also für Allgemeinmedizin, nicht am Menschen, sondern in der Fortbildung. Ja. Also das heißt, wir haben für Allgemeinmediziner Vorträge gemacht, Kongresse gemacht, Seminare gemacht. Also ich war so als Schnittstelle für Events, für Büro, für einen Vorstand, also wirkliche Assistentin des Vorstandes. Ich war nie am Menschen direkt.
Also du warst die rechte und die linke Hand einer Organisation.
Genau.
Wie kamst du dann jetzt zu dem Thema Tod?
Damals noch gar nicht.
Okay.
Also damals noch gar nicht.
Wie ergab sich das dann?
Das ergab sich, dass ich einfach um die 50 mir Gedanken gemacht habe, wie mein Leben, mein berufliches Leben noch weitergehen könnte. Und ich die Entscheidung dann getroffen habe, einen neuen Weg einzuschlagen. Ich wusste noch nicht genau, in welche Richtung. Ich wusste nur, dass ich am Menschen sein möchte. Nach 30 Jahren nicht direkt am Menschen war es für mich, für mich war es total klar, ich will was machen am Menschen. Die Zielgruppe war für mich nicht klar, muss ich ganz ehrlich sagen, ob ich mit Kindern arbeiten möchte, ob ich mit Jugendlichen arbeiten möchte oder mit älteren Herrschaften. Da habe ich mir 1,5 Jahre Auszeit genommen, um den Weg einzuschlagen, habe eine Ausbildung zur Diplom- und Sozialpädagogin gemacht, habe in dieser Ausbildung in verschiedenen Bereichen Praktikums gemacht und habe mich dann für die Gruppe der Senioren entschieden.
War da ein bestimmter Auslöser dabei, ein Familienteil, dass vielleicht Eltern, Großeltern sich verabschiedet haben?
Also,
oder war irgend so ein Auslöser?
Dass ich mich für die Senioren entschieden habe. Der Auslöser war eigentlich die Zeit der Pandemie, wo ich im eigenen Umfeld auch gemerkt habe, wie es den Senioren geht und welche Themen halt sie beschäftigt haben, wie sie damit umgegangen sind, wie sie sich eingesperrt auch gefühlt haben, wie einsam sie waren, das habe ich im eigenen Umfeld auch erlebt. Und ich habe dann gemerkt nach der Pandemie, dass viele in dieser Blase stecken geblieben sind, dass viele nicht mehr das gleiche Leben wie vorher, dass sie einfach diesen Mut oder diesen Elan aus dieser Blase wieder gut rauszukommen, dass viele verloren haben. Und dann habe ich mir gedacht, das ist mein Wunsch, mit den Senioren zu arbeiten und nicht solche abzuholen, die in der Pflege sind, weil die sind eh schon in der Pflege und um die wird sich schon gut gekümmert, sondern einfach vorher, wo ich sage, die sind zu Hause, denen geht es noch recht gut, aber die haben keine Motivation mehr, irgendwas zu machen oder fit zu bleiben oder in die Gesellschaft zu gehen. Und das war mal mein Konzept für die Senioren. Und dann Genau, und dann ist es einfach weitergegangen, dass ich durch die Recherchen mit den Senioren und über die Senioren immer wieder zum nächsten Schritt, zum Sterben kommen bin. Und nachdem ich selbst sehr gerne schreibe und selbst also Gedichte, Geschichten und mich da auch jahrelang so ein bisschen verloren habe, aber positiv verloren in meinen Schreibereien, habe mir sehr viel Gedanken auch über den Tod gemacht. Dann zu dem Zeitpunkt gedacht, okay, was kann ich mit meiner Begabung schreiben und mich in Themen reinfühlen, was kann ich dann noch machen? Und dann ist dieser Weg der Trauerrednerin wirklich mir über das Netz reingestolpert. Und dann gibt es so diese Phänomene, wo man eigentlich was recherchiert und plötzlich kommt, wird dir ein Workshop angeboten oder es wird dir ein Thema angeboten, wo du sagst, hä? Ja, und dann hat eins das andere ergeben. Eine Freundin von mir ist im Burgenland zum Beispiel Hochzeitsrednerin geworden. Und die hat zu mir gesagt, du wärst nicht auch was für dich. Wie gesagt, na, Hochzeiten sind gar nicht mein Thema, ja. Also ich, wenn ich mir was vorstellen könnte, dann könnte ich mir vorstellen, Trauerrednerin zu sein. Ja?
Also manche Hochzeitsreden klingen auch eher wie eine Trauerrede. Die sind ja vielleicht nicht so gute. Aber wenn du jetzt eine Trauerrede machst, dann richtest du sie ja mehr an die Hinterbliebenen und nicht an die, die gegangen sind, weil die hören das ja wahrscheinlich nicht mehr. Gibt es da einen Bezug jetzt zwischen den, ich habe ältere Leute alt werden gesehen und sterben gesehen und ich habe die, die ich teilweise auch begleitet habe, aber wenig und denen ich jetzt einen Trost spenden kann, denen ich jetzt etwas mitteilen kann?
Den Bezug gibt es jetzt noch nicht, weil ich die beiden, also ich arbeite jetzt in der Seniorenassistenz und ich arbeite als Trauerrednerin und das mache ich seit einem halben Jahr und die beiden Sachen haben sich jetzt noch nicht, da steht jetzt direkt in meiner Arbeit keine Verbindung.
Jetzt, wenn du eine Trauerrede machst, wie kommst du zum Inhalt deiner Trauerrede?
Ja, also die Trauerrede ist nicht nur für die Angehörigen. Also eigentlich spreche ich schon im Sinne der Verstorbenen oder im Sinne der verstorbenen Person, aber ich bin abhängig vom Inhalt, was ich von der Familie erzählt bekomme.
Wenn du sie gekannt hast, wäre es relativ einfacher. Ja. Und ansonsten, das ist gut, dass wir das gleich ansprechen, wie ist denn der Ablauf dabei?
Genau.
Du wirst als Trauerrednerin entdeckt, benötigt und dann kommt man zu dir und sagt, liebe Barbara, kannst du uns helfen dabei?
Genau.
Wie läuft das dann ab?
Also unterschiedlich. Entweder werde ich vom Bestatter angerufen, weil gerade eine Familie vor Ort ist und eine Trauerrednerin oder einen Trauerredner sucht. Entweder werde ich von dem Bestatter empfohlen oder die Familie hat schon aufgrund anderer Verabschiedungen mich kennengelernt und sitzt beim Bestatter und sagt, ich möchte diese Trauerrednerin. Weil es beim Bestatter wird ja die Art der Verabschiedung besprochen und ob das eine kirchliche Verabschiedung ist und wenn die Kirche nicht gewünscht wird, dann geht es gleich in Richtung Trauerredner. Dann geht es nur darum, Mann oder Frau. Und so kommt man dann genau in die Empfehlung durch den Bestatter oder die Familie hat mich schon mal gehört.
Und dann setzt du dich mit diesen Leuten zusammen?
Dann setze ich mich zusammen und dann kommt es zu einem Gespräch.
Ja.
Das kann dauern vom bis, also da gibt es kein Limit. Meistens dauert es 2 Stunden. Und bei dem Gespräch sind immer Familienmitglieder, Angehörige auch dabei. Also ich hatte noch nie nur eine Einzelperson. Und dann stelle ich Fragen.
Welche Form von Fragen stellst du? Was ist wichtig für dich?
Für mich wichtig, ich sage immer von vornherein, dass mir der Lebenslauf nicht wichtig ist, sondern dass mir die Person wichtig ist. Und dass ich das Wesen der Person so gut wie möglich beschrieben haben möchte, damit ich die Person auch fühlen kann. Wenn ich die Person fühlen kann, dann kann ich über sie schreiben. Ja.
Ist das sehr unterschiedlich jetzt im Gespräch, dass du ab und zu sehr schnell ein Bild bekommst, wie diese Person in deiner Vorstellung ist und ab und zu hast du es nach 1,5 Stunden immer noch nicht.
Genau. Und ich gehe aber auch nicht weg, bevor ich es nicht habe. Und ich gehe nicht weg und wenn mir dann noch immer, wenn ich dann zu Hause beginne zu schreiben und ich merke, da ist mir noch immer etwas nicht schlüssig, dann rufe ich noch einmal an und gibt es noch einen Kontakt. Und oft ist dann ein Telefonat, wo ich dann sage, jetzt habe ich es. Ja.
Wahrscheinlich auch deswegen, weil du dann schon die Frage so fokussiert hast. Du weißt schon so viel und es fehlt dir 1, 2 Bausteine.
Ja,
genau. Dann kannst du genau danach fragen.
Dann kann ich genau danach fragen. Genau das ist es. Und schwierig ist es dann. Man merkt es genau, wann es schwierig wird und wann es einfach ist. einfach ist, wenn sich die Angehörigen über die Person einig sind und wenn die Erzählungen alle ähnlich sind. Also die Kinder erzählen Ähnliches wie die Enkelkinder oder die Schwiegerkinder. Und dann merkt man, dann hat man schneller ein Bild von der Person, als wenn die Beziehungen der Angehörigen schwieriger waren zu den Verstorbenen. Und wenn im Raum Personen sitzen, wo man halt sagt, na, der hat das ganz einfach und erzählt dann auch anders. Und dann ist die Schwierigkeit und die Kunst, dass man sagt, die verschiedenen Beziehungen der Menschen auf diese Person zu münzen und allen auch gerecht zu werden. Ja?
Wenn du einen Eindruck bekommst, kann ja sein, die Verstorbene ist nicht ganz mal voll, ist mir nicht sympathisch. Mhm. Was machst du dann?
War noch nie. Aber es gibt durchaus, ich habe schon gehört von anderen Kollegen, es gibt durchaus auch Gespräche, wo nach dem Gespräch man merkt, Beziehung und Trauerredner und Angehörige, das passt nicht, nicht harmoniert. Dann wendet sich die Familie an den Bestatter und dann wird ein anderer gebucht. Also das hat es schon gegeben, aber bei mir nicht. Ja.
Was sind jetzt so die 3, 4 Kernpunkte, die du in jeder Rede haben willst?
Ganz viele Eigenschaften von der Person, ja. Und es gibt so, wo man merkt, dass das gern so verallgemeint wird, ja. So, er oder sie war eigentlich eher guter, ja.
Das klingt nicht gut.
Ja, also das ist so, wo man einfach, da muss man einfach wirklich hinterfragen und da muss man vielleicht auch selbst Eigenschaftswörter einbringen und helfen, dass sie einfach dann auch ins Reden kommen und sich auch trauen, ja, ehrlich zu sein, ja. Weil ich sage immer, meine Rede ist immer für die Person, weil ich mache eine Trauerrede für den Verstorbenen und ich mache keine Rede für einen Hinterbliebenen, der es jetzt schwierig gehabt hat, weil das kann man dann machen, wenn es um seine Rede geht.
Aber dann hört er so, dass sie es ja nicht mehr.
Ja, aber mein Anspruch ist es würdevoll über den Verstorbenen. Das ist sein Letzter und da ist nicht der Tag der Abrechnung. Ja.
Ich glaube, Würde ist der genau richtige Punkt. Mhm. Ich glaube, dass wir als Menschen ja alle ein Mindestmaß an Würde verdienen. Natürlich. Und ich hoffe auch, dass wir alle mit Würde gehen können, was ja oft sehr schwer gemacht wird. Welche 3 Hauptattribute hättest du gerne in jeder deiner Reden drinne?
Ich habe da keinen Anspruch, was ich gern hätte. Gell? Es ist wie es verläuft.
Welche verwendest du am öftesten?
Also wenn jemand jetzt zum Beispiel in Beziehungen nicht gut waren, also es wird immer umschrieben. Ja. Ja. Es wird immer umschrieben und es wird immer...
Herausforderung.
Und es wird immer ein Ausgleich versucht. Also wenn ich weiß, dass Beziehungen schlimm waren, dann versuche ich zu vermuten, ich kann nicht etwas bestimmen, sagen, weil ich es ja nicht wirklich weiß, aber ich kann sagen, vermutlich lag es an Prägungen aus der Nachkriegszeit, aus der Kindheit, dass vielleicht das so und so verlaufen ist. Es ist einfach den Verstorbenen ein bisschen auch eine gewisse Schuld nimmt und auch den Angehörigen nicht
den schwarzen Peter zu schiebt.
Genau, ja.
Also verstehe ich das richtig? Ja. Verstehe ich das richtig?
Du kannst gerne mal eine Rede. Vielleicht ist du dann das leichter. Gerne. Ja?
Ich habe auch selber schon welche gemacht, daher interessiert es mich auch. Aber verstehe ich das richtig, dass du ja auch einen gewissen Ausgleich zwischen dem oder der Verstorbenen und den Hinterbliebenen herstellst.
Ja, genau.
Du bist Stellvertreter und du sagst Dinge, die der oder die nicht mehr sagen kann.
Genau.
Dass du also auch im gewissen Maß vielleicht Frieden stiftest.
Genau.
Habt euren Frieden mit ihm oder ihr.
Genau. Ich versuche Verständnis für den zu Verstorbenen zu haben. Also ich gehe davon aus, dass wenn ich als Trauerrednerin gebucht werde, dass es die Familie schon wünscht, dass ja was gesprochen wird.
Ja, sonst würden sie dich sonst ja nicht beauftragen.
Genau. Und man kann es auch bei mir recherchieren und wer mich schon mal gehört hat, weiß, dass ich sehr herzliche und sehr persönliche Reden mache. Und wenn ich das grundsätzlich schon nicht will, weil ich sage, na, Mein Vater war jetzt ein Kranzscherben und ich will jetzt eigentlich das nur, es gibt es auch, dann wäre ich gar nicht gebucht. Also ich glaube, dass ich sehr anziehe, was gebraucht wird, weil ich hatte bis jetzt noch nie so Schwierigkeiten. Ja. Und ich hatte auch noch nie diese grimmigen Menschen. Ja. Und das gibt es ja. Und Kollegen von mir machen das. Ja. Wo man sagt, da braucht man einen Streterin, Trauerredner, ist man mir gesagt worden. Ja. Wo der einfach das straight macht. Und nicht so auf der Herzensebene. Das ist halt ein Wunsch auch der Familie. Ne?
Ja. Gibt es Trauerreden, die du ablehnen würdest?
Habe mir oft schon Gedanken drüber gemacht. Und ich glaube, das kann ich nur aus dem Impuls raus sagen. Also ich glaube, ich würde es ablehnen, wenn ich es spüren würde, dass das nicht mein Auftrag ist. Ja. Das war auch noch nicht. Ja. Weil ich bis jetzt wirklich mit der Verstorbenen oder mit den Hinterbliebenen immer resoniert habe. Auch wenn es manchmal ein bisschen vielleicht schwieriger ist. Ja.
Wie lange dauert so eine Trauerrede und wie lange dauert die Vorbereitung für eine Trauerrede, abgesehen jetzt vom Besuch?
Also ich habe einen sehr hohen Anspruch an mich selber und ich schreibe sehr lange. Ja. Also ich schreibe ja nicht am Stück, sondern das...
Arbeitest du da an mehreren gleichzeitig?
Maximal an zwei, ja. Aber es ist meistens so, dass ich sage, ich versuche die eine voll fertig zu haben und dann erst mit der nächsten zu beginnen. Wenn, dann geht es nur mehr um einen Feinschliff. So handhab habe ich.
Also du arbeitest lange. Was heißt
ja,
lange?
Ja, lange. Also es sind 10 Stunden.
10 Stunden?
Schon, ja, es sind schon 10 Stunden, weil ich sehr viel recherchiere auch. Ja. Also das heißt, ich recherchiere zum Beispiel, wenn Lieder gewählt werden. Ich glaube, es besteht immer ein Zusammenhang zwischen der Person und den Lieder, die ausgewählt werden.
Sprich nur weiter, bitte.
Und dann recherchiere ich zum Beispiel den Inhalt der Lieder und die passen oft, also wirklich kann man so wunderbar in die Reden einbauen, ja, weil sie einfach so viel von der Person auch zeigen oder von den Beziehungen der Angehörigen zu der Person. Und nicht bei allen, oft werden also 2 bis 3 Lieder sind.
Wer sucht die aus?
Die suchen schon die Angehörigen aus. Meistens gibt es schon, also 90% wissen die, was sie an welche Lieder sie möchten, zu 90%.
Welche zum Verstorbenen gepasst hätten,
genau.
Oder passen.
Genau, also es sind bei 3 Liedern ist so, dass es immer ein Lied gibt, was man sagt, das ist speziell, was man weiß, was der Verstorbene gern hörte. Beim einen Lied ist es, dann man sagt, da hat die Kinder zum Beispiel einen besonderen Bezug zu dieser Musik. Oder ich hatte letztens einen Witwer, der spezielle Musik mit seiner verstorbenen Frau gern gehört hat und hat er hat 4 Lieder verwendet, alle 4 Lieder, ganz, die jetzt eigentlich nichts mit einer Verabschiedung zu tun haben, aber er hat gesagt, das haben wir gehört, das waren unsere Lieder und es waren auch rockige Lieder dabei und hat er gewählt, ja.
Ja, ich finde das ja lustig. Ich würde ja am liebsten wünschen, wenn ich wünschen könnte, zu sagen, habt ihr eine Party. Seid's, ja, schön, dass er da war. Jetzt die schöne Leich ist ja so ein Begriff auch im Österreichisch-Deutschen. Ich glaube ja, dass eine Verabschiedung eine sehr wichtige soziale Funktion hat für die Gemeinschaft. Es sind ja die Taufen und die Verabschiedungen normalerweise in früheren Zeiten immer die, hätte man fast sagen, der Hochzeitsmarkt gewesen, wo man dann zusammengekommen ist und daher auch hoffentlich nach der traurigen Verabschiedung miteinander lacht. Ist das ein Teil, den du in deinen Ablauf mit einarbeitest?
Es ist noch so halb-halb. Aber ich glaube, dass der Weg geht dorthin, dass wir in 10 Jahren also das Sterbe- und das Bestattungsverhalten und das Beerdigungen, das ändert sich ganz langsam. Also ist ja auch der Beruf Trauerrednerin, der jetzt kommt. Die Kirche ist ein bisschen außen vor. Der Wunsch, mehr zu feiern, auch das Wort, die Feier und nicht so die Verabschiedung. Also das Wording ändert sich und man merkt schon langsam auch, die Art der Gestaltung verändert sich. Und ich glaube, in 10 Jahren sind wir schon vielleicht dort, was du jetzt gerade gesagt hast, dass du das als Party siehst,
als Fest,
ja, aber wo es dann schon, wo Etiketten fallen wie schwarze Kleidung und es ist alles langsam, aber man merkt schon, ja.
Allein vom praktischen Ablauf, überleg einmal, du hast ein paar 100 Freunde, die vielleicht kommen, das kommen natürlich nicht alle, aber du hast eine bestimmte Menge, du hast am Friedhof wenig Platz, du hast vielleicht eine Aufbahrungshalle, wo 20, 30 Leute hineingehen und dann ist es entweder knalle heiß oder fürchterlich kalt. Das ist ja rein vom praktischen Teil, auch für alle Beteiligten, extrem unpraktisch. Daher glaube ich, ist doch eine Verabschiedung, wo du die Möglichkeit hast, daraus, sei es ein fröhliches oder besinnliches Fest daraus zu machen, das viel praktischere.
Ja, es gibt schon große Verabschiedungsräume, also wo sehr viele Leute auch Platz haben. Das gibt schon und diese Verabschiedungsräume kommen ja immer mehr. Also das werden ja immer mehr solche Hallen, ja man sagt, es gibt auch Hallen, weil sie wirklich so groß sind.
Gut, die das werden ist für die ganz wichtig.
Ja, gibt schon, man muss immer schauen, gell, wer ist verstorben und warum ist er verstorben. Gell? Also wenn man jetzt mal Ableben gibt bei einer Person und man sagt, der hat jetzt über 90 wirklich schön gelebt und dann ist das einfach auch im Sinne der Erlösung ist es sicher eine andere Verabschiedung, als wenn es dann, je weniger Leben da war, desto trauriger ist es.
Einem Kind zum Beispiel ist es extrem traurig. Ja. Aber wir kommen langsam zum Ende, aber vielleicht der Hauptpunkt noch Trauer. Was kannst du als eine erfahrene Frau in diesem Bereich uns mitgeben, um zu sagen, wie gehe ich damit um oder wie kann ich damit umgehen?
Es ist jetzt nicht so der Anspruch, dass man sich mit dem eigenen Tod beschäftigen soll oder muss. Hinschauen ja und auch Vorsorge treffen, aber das Bewusstsein, sich mit dem Leben zu beschäftigen. Ja. Also das heißt, ich als Trauerrednerin beschäftige mich viel mehr mit dem Leben jetzt als Paarer. Und das andere ist mein Beruf jetzt und da beschäftige ich mich natürlich mit dem Tod, aber es hat bei mir zum Beispiel bewirkt, dass ich mich mit dem Leben mehr beschäftige. Und wenn man heute sagt, naja, ich habe mich eh mit dem Tod beschäftigt, weil ich habe mein Begräbnis geplant, ich habe Vorsorge getroffen, ich weiß genau, was ich will, dann sind das nur Techniken, mit denen man sich beschäftigt hat. Niemand weiß, wie dann wirklich gefühlt wird. Das ist alles ein theoretisches. Du weißt nicht, wie es, wenn es wirklich, wenn du kurz dann gegen Ende, wie es ist, wie es dir wirklich geht dabei, wissen wir alle nicht. Ja. Aber meine Botschaft ist, sich mit dem Leben zu beschäftigen.
Wenn du dich mit dem eigenen Tod jetzt quasi beschäftigen würdest wollen oder müssen, also ich für mich habe damals, ich war in einer Situation, da musste ich mich sehr intensiv damit auseinandersetzen. Das war schon auch ein Prozess. Und für mich war dann schon so der Lernprozess, da kann dir keiner wirklich helfen dabei. Du musst dich damit auseinandersetzen. Aber wenn es jetzt darum geht, wie kannst du einen Ratschlag geben, wie Menschen mit Trauer umgehen sollen? Jetzt nicht mit dem eigenen Tod, sondern wenn ein naher Angehöriger gehen muss, wie gibt es ein paar so Grundzüge, wie man mit der Trauer umgehen kann? Die Trauerzeit braucht man. Ich glaube, ist ganz wichtig. Und sie ist auch unterschiedlich lange. Beim einen vielleicht 6 Monate, beim anderen 2 Jahre. Aber gibt es ein paar Dinge, die helfen, mit Trauer fertig zu werden?
Ja, ich bin ja nicht in der Trauerbewältigung. Also bei mir
Nein, ist aber du siehst es natürlich.
Aber ich sehe es, genau. Und es gibt sehr viele Trauermodelle. In dem Moment, wo man in der Situation ist, wo man in der Trauer drinnen ist und auch Hilfe annehmen möchte, gibt es sehr viele Modelle. Da muss man halt wirklich schauen, was entspricht auch, was kann mir jetzt helfen oder was möchte ich.
Aber Hilfe annehmen ist ein Rat.
Hilfe annehmen ist ein Ding, dass man sagt, ja, wenn ich nach einem Jahr, wenn ich einfach merke, ich bleibe stecken in der Trauer, dass man schon Hilfe annimmt oder auch die Angehörigen einfach merken, okay, der ist jetzt stecken geblieben, versuchen Hilfe anzubieten. Es gibt viele Trauermodelle, das kann man alles nachlesen, aber es ist nicht jeder ist nicht dieses typische Phasenmodell. Man sagt, zuerst kommt die Akzeptanz und dann, oder zuerst kommt das Trauern, dann kommt die Wut, dann kommt die Akzeptanz und dann, das ist ein Modell und ein Modell ist nicht für jeden anwendbar, gell? Es gibt viele Modelle. Es gibt da die Hypnotherapie gibt's. Das ist so ein Pendelmodell. Habe unlängst auch mich mehr dafür interessiert. Das finde ich zum Beispiel sehr.
Aber die Botschaft ist, schau dich um, es gibt Hilfe.
Unbedingt, ja. Aber wenn man in der Trauer ist, ist man halt oft nicht der sagt, ich schaue mich jetzt um, wo ist Hilfe. Ja. Dann ist man halt auch wieder auf
gefangen.
Und ist man halt auch wieder auf die Aufmerksamkeit der Mitmenschen angewiesen, dass die dann sagen, okay, das ich stupse dir da, hilft dir jetzt ein bisschen, dass...
Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Botschaft, ja, dass dein Umfeld, ja, dir dabei hilft.
Ja.
Nicht, dass sie selber, vielleicht durch Anwesenheit, natürlich durch Gespräche, aber auch, dass sie dich ein bisschen herausholen, ja, und auch Wege zeigen und sagen, pass auf, schau dir das oder das an, ob dir das dann vielleicht hilft.
Ja.
Weil ich glaube schon, die Gefahr ist groß, dass man sich in seiner Trauer verliert.
Natürlich, ja. Also bei mir ist ja, ich bin Resilienztrainerin auch. Also das heißt, ich bin jetzt nicht direkt nach der Trauer, weil ich nicht die Trauerbewältigung anbiete. Aber in dem Moment, wo jemand sagt, okay, ich möchte jetzt wieder in meine Kraft kommen, ich möchte jetzt wieder nach vorne leben, ja, dann kann ich Inputs in diese Richtung geben. Aber dieser Bereich Trauerbewältigung ist schon vorher mit professionell zu gehen, ja, würde ich auf alle Fälle vorschlagen, wenn man sagt, man bleibt da stecken, ja, und das nicht. Aber es ist auch ich merke es aber, dass die Generationen unterschiedlich damit umgehen, ja. Also ältere Herrschaften gehen mit dem Verlust, hätte ich den Eindruck, besser um als die Generation, die jetzt so nachfolgt.
Interessant.
Ja,
Liebe Barbara, danke vielmals.
Vielleicht darf ich noch etwas kurz sagen, weil wir am Anfang den Weg der Trauerrednerin über die Senioren da eingeleitet haben. Als ich Trauerrednerin wurde, habe ich mich erinnert, dass ich durch den Tod meiner besten Freundin, und jetzt habe ich auch auf meiner Homepage schön beschrieben, mich damals mit 38 einfach vor einer vollen Kirche hingestellt habe und da 3 Seiten, 4 Seiten heruntergelesen habe, war voll in einer sehr großen Traurigkeit. Und ich weiß, dass mir das damals sehr, sehr wichtig war, meine Beziehung oder die Beziehung von dem Menschen oder das Wesen von meiner Freundin damals in der ganzen Menge darzustellen.
Zu teilen,
genau. Und damals war der Weg der Trauerrednerin weit weg. Wie ich das jetzt aber begonnen habe, diesen Weg einzuschlagen, ist sie mir und diese Situation damals und ganz stark ins Bewusstsein gekommen. Und ich dachte, wow, also was damals irgendwo ins Feld gestreut wurde, will ich einmal so sehen, hat sich Jahre später wieder geschlossen. Und ich weiß, dass ich damals ich habe 4 Jahre unter diesem Tod gelitten.
Getrauert.
Getrauert. Und hätte das sicher abkürzen können und im Nachhinein.
Vielleicht auch sollen.
Ja, sollen. Und deswegen weiß ich, wie wichtig es ist, über den Tod zu sprechen, ihn zu integrieren und nicht erst mit 38 das erste Mal damit konfrontiert zu werden. Und das ist auch die Botschaft. Man soll hinschauen und man soll sich auch der Endlichkeit bewusst sein, aber trotzdem und dann speziell das Leben angehen. Ja, sagen, ja, das ist so die Botschaft.
Ja, danke vielmals.
Das machst du ja auch.
Eine tolle Botschaft. Vor allem deswegen, ich glaube, du triffst 2 Kernthemen auf einmal damit. Wir lernen wahnsinnig viele Dinge, aber wir lernen 2 essentielle Dinge nicht. Der richtige Umgang mit Sexualität, das wie erfülle ich meine und die Wünsche des der anderen, das lernen wir nicht. Und wir lernen nicht den Umgang mit dem Tod. Das sind 2 Dinge, die in jedem Naturvolk Basis einer Gemeinschaft sind und wir haben sie irgendwo weit weggeschoben, was fürchterlich traurig ist. Aber Menschen wie du helfen uns dann dabei. Vor allem, was mir sehr gut gefallen hat, dass du stellvertretend für die oder den, die gegangen sind, dich hinstellst und vielleicht der Gemeinde einen Spiegel vorhältst oder in Diskussion tritt. Das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Jetzt vielleicht noch einen Schlusssatz. Was soll auf deinem Grabstein stehen?
Ich werde keinen Grabstein haben.
Woran sollen sich die Leute erinnern?
Ja, genau.
Wenn du gegangen bist.
Ja, also ich verwende in der letzten Zeit sehr oft das Wort Licht. Und das meine ich auch wirklich so, gell? Also das heißt, ich glaube und ich spüre schon, dass ich für viele Menschen sehr guttuend bin und setze das mit Licht gleich, mit Sonne. Und ich habe auch da so ein Symbol, das ist auch meine Sonne. Und genau das möchte ich, dass in Erinnerung bleibt. So irgendwie, dass die Barbara Licht für uns war, Sonne für uns war, dass sie für uns gestrahlt hat und dass sie was sie uns mitgegeben hat, dass wir das auch bewusst weitertragen, nämlich lichtvoll zu sein, ja.
Wenn jemand dieses Licht von dir aufnehmen will und das weitertragen will und dich dich sucht, wo findet man dich?
Also ich habe eine schöne Homepage im Internet, findet man mich. Die heißt trauerrednerin-fahrt.at. Also Fahrt ist mein Nachname.
Ja.
Ich hoffe, dass ich mittlerweile bei einigen vielen Bestattern aufliege mit einem Folder, mit meiner Visitenkarte. Und
also auf jeden Fall, man findet dich.
Man findet mich.
Barbara Fahrt, Trauerrednerin, herzlichen Dank für das schöne Interview.
Danke dir, Richard. Danke.
Danke fürs Reinhören in meinem Podcast. Mehr Informationen gibt es auf meiner Webpage richardkahn.com. Bis zum nächsten Mal.